Heute ist Pfingsten und es ist interessant, zum Beispiel der Zollern Alpkurier, unsere Zeitung, der hat auch eine Abhandlung über Pfingsten gebracht und hat sogar erstaunlicherweise manche der geistlichen Elemente genannt, aber dann am Schluss ist er beim Pfingstochsen gelandet. Und du siehst einfach etwas, das deutsche Volk ist zu einem vollständigen, extremen Heidevolk degeneriert. Wir sind heute kein christliches Volk mehr, auch kein Volk der Reformation, sondern wir sind ein Volk des Urlaubs, ein Volk der Unwissenheit, ein Volk des Analphabetentums bezüglich christlicher Dinge. Das ist leider so. Und aus dem Grund möchte ich auch heute Morgen das Thema Pfingsten aufgreifen. Pfingsten, was nicht wie Luther auf das Wort Pfingsten kam, ist eigentlich nur die Übersetzung des griechischen Pentekoste. Das heißt, das ist der 50. Tag, und zwar das war der 50. Tag, wo ein neues Speisopfer dargebracht wurde im Alten Testament. Wir sehen das nachher als Schattenbild. Und ich denke, Pfingsten, die meisten wissen noch so halb auch in christlichen Kreisen, dass der Heilige Geist dort kam. Es spielt eine große Rolle, weil wenn wir 1. Mose 1, Vers 2 bis 4 lesen, dann sehen wir in der Heiligen Schrift, dass letztendlich der Heilige Geist über dem Chaos brütete, über der Finsternis. Und die ist ja entstanden durch den Sündenfall des Teufels. Das heißt, da war die Finsternis schon in der Welt. Und der Heilige Geist brütet. Wenn man dann Offenbarung, den Schluss liest, dann heißt es plötzlich, der Geist und die Braut sprechen, komm. Das heißt, der Heilige Geist schafft im Lauf der Heilsgeschichte etwas heraus, und zwar die Braut, nämlich die Gemeinde Jesu Christi. Und genauso wie der Heilige Geist die Gemeinde herausschafft, das ist ja ein wichtiges Element, da hat er gesagt, der Geburtstag der Gemeinde, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, so schafft natürlich der antichristliche Geist das Gegenstück. Er schafft jetzt zur Zeit ganz massiv, viel massiver, wie es durch die Heilsgeschichte bisher war. Es war immer da, gell? Aber es reift dann aus am Ende der Zeiten, so schafft er die Hure Babylon, die falsche Gemeinde, die falsche Religion, die... Ich sage es mal so, die Gemeinde des Antichristen, des Teufels. Aber lasst uns zur Apostelgeschichte 2 gehen. Ich lese die ersten 4 Verse. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Das war Pfingsten. Und man muss natürlich jetzt letztendlich auch sagen, wenn man mit Leuten, Julia haben mir erzählt, wie sie mit jemandem über Pfingsten ins Gespräch kam, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn jemand uns schöne Pfingsten wünscht, dann kann man dem ja ganz einfache Hilfestellung geben, dem ihm sagt, ja, Pfingsten ist für mich ungeheuer wichtig, es war mit der wichtigste Tag in meinem Leben. Gell? Wenn man sowas von sich gibt, dann werden die Leute aufmerksam. Und man muss die Leute einfach erklären, Pfingsten ist letztendlich, wenn man jetzt heilsgeschichtlich das betrachtet, eine ganz einfache Sache. Das Passafest, bei uns Ostern genannt, war die Ausführung der Erlösung, wo der Herr Jesus die Erlösung am Kreuz von Golgatha verwirklicht hat. Durch die Himmelfahrt, schändlicherweise in unserem Land Vatertag genannt, gell, ist ja so gotteslästerliches Zeugs, Himmelfahrt war letztendlich der Eingang Jesu Christi als Hohepriester in den Himmel, also eine wirkliche Verwirklichung im himmlischen Heiligtum. Und Pfingsten ist nichts anderes wie die Realisierung für die Menschen. Er gießt seinen Heiligen Geist aus. Jetzt ist das Heil für alle zugänglich. Und von daher muss man ganz nüchtern sagen, wenn jemand sich bekehrt, wenn jemand wiedergeboren wird, wenn jemand ein Gotteskind wird, dann erlebt er sein persönliches, privates Pfingsten. Er wird in einem Geist zu einem Leib getauft, er wird gerettet, der Geist der Sohnschaft kommt in ihm, er ist ein Gotteskind. Von daher ist Pfingsten ungeheuer wichtig. Und man kann ganz nüchtern den Leuten auch vereinfacht sagen, weißt du, Pfingsten ist für mich wichtig. Wenn ich Pfingsten nicht erlebt hätte, wäre ich in die Hölle gefahren. Das heißt, Pfingsten ist letztendlich das Kommen des Heiligen Geistes, des Geistes der Sohnschaft. Ich sage es mal so, das ist die Adoption, wo ich bei Gott angenommen wurde. Und das ist ungeheuer wichtig, dass das passiert ist. Aber ich möchte es vom Hintergrund her, auch vom Alten Testament, etwas näher erklären. Was hat es auf sich mit dem Heiligen Geist? Warum gibt es in den bibeltreuen Kreisen so wenig ich sage es einmal, Verkündigung oder Lehre über dieses Thema, wenn man vielleicht ein bisschen Angst hat vor der Charismatik, vor der Pfingstbewegung, die das ja in die Verirrung geführt hat, das ganze Thema. Aber das kann kein Grund sein, sich mit dem tiefer zu beschäftigen. Ich möchte zurückgehen aufs Alte Testament. Letztendlich ist das Pfingstfest ein alttestamentliches Fest, und zwar das Fest der Wochen gewesen. Das Fest, wo die Erstlinge dargebracht wurden, und das war ein wichtiges Fest, das gehörte zu den drei ausdrücklich vor Gott angeordneten Festen Israels. Und in 4. Mose 28, 26, das ist eine der Stellen, da gibt es noch mehrere, zum Beispiel 3. Mose 23, ab Vers 15, das sind so die zwei großen Blöcke. Hier sagt die Bibel, auch am Tag der Erstlinge, wenn ihr dem Herrn das neue Speisopfer an eurem Wochenfest darbringt, sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Werksarbeit verrichten, sondern ihr sollt dem Herrn als Brandopfer zum lieblichen Geruch zwei junge Stiere darbringen, einen Witter, 7 einjährige Lämmer, samt ihrem Speisopfer vom Feinmehl mit Öl gemengt, 3 Zehntel auf jeden Stier, 2 Zehntel zu dem Witter und 1 Zehntel auf jedes Lamm von den 7 Lämmern und einen Ziegenbock, um Sühnung für euch zu wirken. Und dann betont, das muss ein makelloses Opfer sein, nämlich der Jesus. Und hier haben wir jetzt schon letztendlich eine Darstellung bildlich. Das ist ja im Alten Testament oft wie im Bilderbuch, dass wir es besser verstehen. Und hier, das, was hier passiert, ist das Wochenfest, das ist unser Pfingsten. Und die Bibel sagt hier, es wird ein neues Speisopfer dargebracht. Es kommt ein neues Opfer. Es kommt etwas Gewaltiges, was es vorher nicht gab. Im Neuen Testament ist das dann erfüllt in Hebräer 10, 10, wo die Bibel sagt, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Und hier haben wir die gewaltige Tatsache dieses vollkommenen Opfers Jesu. Im Alten Testament mussten Millionen von Tieren sterben. Millionen von Litern Blut wurde vergossen und gesprengt. Und die Bibel sagt, das ist irgendwann vorbei. Es kommt ein neuer Hohepriester, es kommt ein neues Gesetz, nämlich das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Es kommt ein neues Opfer, eine neue Erlösung. Und jetzt sagt die Bibel ganz einfach, es kam ein einziges Opfer, das in alle Ewigkeit gilt und bei Gott völlig ausreichend ist. Und das ist Pfingste. An Pfingste habe ich Zugang bekommen zu diesem Opfer. Es ist ganz wichtig, damit man das persönlich versteht, was bei einem passiert ist. Ich zeige es nachher, was passiert ist in der Sekunde der Wiedergeburt. In der Sekunde, als der Heilige Geist in mein Herz einzog, als ich Pfingste erlebte. Was ist dort passiert? Das sehen wir relativ einfach. Er sagt hier, es wird ein neues Speisopfer dargebracht. Und jetzt wird eine heilige Versammlung abgehalten. Und das ist der Unterschied zur Religion, ist der Unterschied zum Alten Bund. Da haben sich die Israeliten um die Stiftshütte versammelt, dann kam die Schechina, die Wolke- und Feuersäule, sie haben ihre ganze Opfer hier abgehalten. Aber im Neuen Bund gibt es eine heilige Versammlung. Die Bibel sagt, wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft, wir gehören jetzt zum Leib Christi, das ist am Pfingsten geschehen. Jetzt haben wir Zugang, das steht in Hebräer 10, 19, bis ins innerste Heiligtum. Und zwar, wir haben jetzt eine Versammlung, und die Bibel nennt auch das, was wir heute Morgen tun, ein sich hinauf versammeln. Das ist ein Unterschied. Das ist ein riesiger Unterschied, wenn eine neue Versammlung entsteht, ob ich einfach mich um bestimmte Lehren, um eine bestimmte Richtung, um bestimmte Menschenschare, oder ob ich mich innerlich, da gehört auch am Sonntagmorgen das Brotbrechen dazu, wo die Gemeinde letztendlich das Abendmahl miteinander begeht, dass man sich hinauf versammelt mit seinem Herz zum Herr Jesus. Und das ist diese heilige neue Versammlung, die erst seit Pfingsten möglich ist. Galater 4, 4 bis 7 sagt uns etwas, und zwar sie sagt ganz einfach, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einem Weibe geboren, unter das Gesetz getan. Und der Herr Jesus musste zuerst das mosaische Gesetz erfüllen, indem er sein Blut vergoss. Und damit sind alle Blutopfer bei weitem erfüllt. Er musste alles tun, was Gott fordert vom mosaischen Gesetz her. Und dann erst kommt der Geist der Sohnschaft. Das ist auch der Grund, warum wir in den Evangelien von der Heilsgeschichte vom Zeitalter her nicht Neues Testament haben, obwohl es im Neuen Testament steht, sondern wir haben nicht den Neuen Bund, sondern wir haben die Erfüllung des Neuen Bundes. Er schafft ihn jetzt. Wir haben praktisch noch Altes Testament und unterm Alten Testament vollführt er und vollbringt das mosaische Gesetz perfekt. Und der Neue Bund im Sinne von die neue Heilszeit, das neue Speisopfer, die neue Erlösung, die Sicht jetzt vollständig vor Gott gerettet zu sein, die kommt erst ab Pfingsten, ab Apostelgeschichte 2,1. Dann kommt diese neue heilige Versammlung. Und das ist jetzt auch der Grund, wo zwei oder drei versammelt sind, da sind wir in seiner Mitte. Wir sind hinauf versammelt zu ihm. Der Heilige Geist ist der, der in unseren Herzen Wohnung gemacht hat. Der Herr Jesus zog durch den Heiligen Geist in unseren Herzen ein. Und jetzt haben wir diese heilige Versammlung. Und ob man die in einem schönen Versammlungssaal hat, oder im Wald, in der Verfolgung, oder im Gefängnis, das ist egal. Man kann sich an jedem Ort der Erde hinauf versammeln durch den Heiligen Geist zum Herrn Jesus. Und darum ist das so wichtig, was hier vorgeschaltet ist, was am Pfingsten geschehen sollte. Und die Bibel sagt, an diesem Tag wird keine Arbeit vollbracht. Und in Epheser 3, Vers 10 sagt die Bibel, wenn du die Erlösung als Gnadegeschenk, als freies Geschenk Gottes empfangen hast, weil er sich deiner erbarmt hat, da hat dir den Heiligen Geist gegeben, hat deine Sünde abgewaschen, dann sagt die Bibel, denn wir sind seine Schöpfung. Und das ist ab dieser Sekunde erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und das ist jetzt das, wo die Bibel sagt, du brauchst keine eigenen Werke mehr tun, sondern Jesus hat alle Werke für dich vollbracht. Ich habe es lange nicht begriffen, dass in der Sekunde der Wiedergeburt für mich ein Paket bereit liegt. Mit dem Heiligen Geist empfange ich den Platz im Leib Christi, 1. Korinther 12, Vers 18. Ich empfange Römer 12, Vers 3, das Maß meines Glaubens, das heißt, was ich leisten kann, geistlich. Ich empfange 1. Petrus 4, Vers 10, meine persönliche Gnadengabe, mit der ich Gott dienen soll. Manche haben eine, manche mehrere. Ich empfange gleichzeitig 2. Korinther 10, Vers 13, mein Arbeitsgebiet. Und ich empfange ein Paket, auf der Bank würde man sagen, eine Option. Also da ist in mir, ist das drin, was Gott in mir wirken wollte. Wenn ich jetzt dem Herrn Jesus nachwandle, wirklich mein Herz zu ihm erhebe, dem Heiligen Geist keinen Widerstand entgegenbringe, sondern mein Herz wirklich offen ihm gegenüber habe, dann passiert Folgendes, dann löst Gott automatisch diese Werke, die der Herr Jesus für mich geschaffen hat, bei mir aus. Ist dann auch nicht mein Verdienst, sondern er löst sie einfach aus. Sie kommen automatisch. Das kannst du gar nicht verhindern. Das ist herrlich. Das heißt, da ist alles da. Ich brauche keine Werksarbeit tun. Sondern es kommt automatisch, wenn ich die richtige Haltung habe. Und dann sagt er, an diesem Tag der Erstlinge, Vers 27, wird dem Herrn ein Brandopfer gebracht. Und Brandopfer steht immer für Ganzopfer. Das Brandopfer wurde völlig verbrannt, wurde dauernd im Leben erhalten, das Brandopfer. Und es bedeutet alttestamentlich und neutestamentlich absolute Hingabe. Der Jesus hat sich völlig hingegeben. Und jetzt aufgrund dieses Opfers, aufgrund von Pfingsten, weil der Heilige Geist in mein Herz eingezogen ist, sagt die Bibel eindeutig, jetzt bin ich im Zustand, wo ich mich im Herrn völlig hingeben kann. Und 2. Korinther 8, Vers 5, ist ein ganz wichtiger Vers, sagt, sie gaben sich hin. Nicht einer Gemeinde, nicht Menschen, nicht Diensten, sondern sie gaben sich hin, zuerst dem Herrn und dann uns, sagt der Paulus, durch den Willen Gottes. Jetzt geschieht es so, dieses Speisopfer bewirkt, dass ich mich persönlich als Brandopfer dem Herrn Jesus auf den Altar lege und dann sendet er mich. Das ist der Unterschied. Und das alles ist geschehen. Und wird vorgeschattet durch das Wochenfest, das heißt an Pfingsten. In der Sekunde, wie ich wieder geboren wurde, ist das alles wie ein Paket in mir drin. Völlige Erlösung, alles, was Gott mir geben wollte. Und dann sagt die Bibel, da werden praktisch die Erstlinge dargebracht. Die Bibel sagt, es ist der Tag der Erstlinge. Nun steht 1. Korinther 15, Vers 20 eindeutig, wer der Erstling ist aus den Toten, der Herr Jesus. Der Erstling ist einfach der Prototyp, der Erste, der Einzige. Er ist der Erstling. In Römer 9, 4 sieht man noch, dass Israel eigentlich der Erstling ursprünglich von Gott war. hat es aber auf die Seite gelegt. Und Römer 8, 23, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, wenn man an Pfingsten gedenkt, da sagt die Heilige Schrift, und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Die Bibel sagt, der Heilige Geist ist der Geist der Erstlingschaft. Wenn du wirklich wiedergeboren bist, wenn du wirklich gerettet bist, dann empfängst du den Heiligen Geist und dann hast du den Geist der Erstlingschaft. Dann bist du biblisch gesehen ein Erstling. Pfingsten heißt immer, du bist ein Erstling. Nochmals zur Erlösung. Die Bibel lehrt ganz klar, die Erlösung für den Geist des Menschen, das ist die tiefste Zone der Persönlichkeit, dort ist auch der Sündenfall geschehen, dort ist auch der Schade des Sündenfalls drin. Die Erlösung für den Geist geschieht durch Wiedergeburt. Johannes 3, Vers 3 bis 5, wenn ich dann der Heilige Geist empfange und der Heilige Geist in mich einzieht, dann sagt 1. Korinther 12, Vers 13, ich werde in der Sekunde, wo das passiert, werde ich mit dem Heiligen Geist überflutet und da werde ich mit dem Heiligen Geist gedrängt und erfüllt. Das geht dann wieder weg, das muss erneuert werden, laufend. Aber für den Geist ist die Erlösung und die Lösung Gottes vom Sündenfall Wiedergeburt. Für die Seele, da wo unsere Emotionen sitzen, und die Seele ist nicht negativ, sondern die Seele ist von Gott gewollt und ist richtig und ist gut. Aber die Seele ist der Kampfplatz. Da kommt das Negative und das Positive. Und jetzt ist die Frage, wie ich meine Seele Gott auf den Altar lege, was lasse ich wirken, das Gute oder Schlechte? Da sagt die Bibel, die Erlösung für die Seele ist das Kreuz. Römer 6, 6 und 11. Wisst ihr nicht, dass ihr mit Christus gekreuzigt seid? Jetzt haltet euch dafür. Das heißt, ich muss nur die Erlösung annehmen für das Negative, was ich in meinem Seelenbereich äußert und ich habe volle Erlösung. Und das, was hier auch anklingt von der Erstlingschaft, die Erlösung des Leibes geschieht erst bei der Auferstehung, vorher nicht. Wenn die Toten auferstehen, dann wird mein Leib verwandelt und dann, darum sagt auch Paulus, der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert, der Alte zerfällt. Also ich komme mir innerlich völlig jung vor, auch geistlich, aber mein Äußerer, der macht Probleme. Weiße Haare, nicht mehr so fit. Es hat angefangen im Gebirge, dass mein Sohn und meine Frau mir auf 400 Höhenmeter, das ist ja so ein Stundenmittel, haben sie mir 15 Minuten abgenommen. Das hat mir schon zu denken gegeben. Da habe ich gedacht, du wirst alt. Ja, und das merkst du einfach. Der Äußere zerfällt, aber der Innere zerfällt nicht, sondern der Innere wird dauernd erneuert. Das ist auch der Grund, warum du als Greis auf dem Totenbett liegen kannst und frisch bist geistlich wie ein Jüngling. Ist normal. Geistliche Erschöpfung ist nicht normal. Geistliche Erschöpfung ist immer Zeichen von Krankheit. Der innere Mensch ist von Gott her gegeben, um erneuert zu werden. Und jetzt sieht man hier etwas ganz Einfaches, das Pfingsten geschehen konnte, dass Gott diesen Geist der Sohnschaft ausgießen konnte, dazu mussten ein paar Dinge passieren. Zum Beispiel Hebräer 9, Vers 11 und folgende musste geschehen. Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist dadurch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal, in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Es ist uns klar. Und zwar, jetzt möchte ich in Johannes 16, Vers 7 reingehen, um etwas zu betonen, dass man auch hier heilsgeschichtlich nicht durcheinander kommt. Das sagt die Bibel. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand, das ist der Paraklet, der Tröster, der Heilige Geist, der Geist der Sohnschaft, nicht zu euch. Damit zeigt die Bibel ganz klar an, dass vor der Himmelfahrt Jesu kein Kommen des Geistes der Sohnschaft, kein Pfingsten geschehen konnte. Auch wo der Herr Jesus die Jünger angehaucht hat, empfanget Heiligen Geist im Johannesevangelium, war das nur eine Zurüstung bis zum Tag der Pfingsten, dass sie durchgehalten haben. Aber er sagt ganz klar, der Geist kann nicht kommen, es sei denn, er ist in Himmel gefahren. Warum? Dass er als Hohepriester alles vollzieht, was der Hohepriester zu vollziehen hat. Wie das genau geht, das beschreibt die Bibel nicht, da will ich nicht spekulieren. Aber nachdem er im himmlischen Heiligtum auch in der Stiftshütte alles vollbracht hat, 10 Tage danach gießt Gott der Heilige Geist durch den Herr Jesus aus. Er empfängt den Heiligen Geist von Gott und Gott gibt ihn dem Herr Jesus, der Herr Jesus gießt ihn über uns aus. Und jetzt ist der Heilige Geist wie eine Lufthülle. Ist euch beim Bibellesen aufgefallen, dass zum Beispiel als die Klage von Sodom und Gomorra war, dass Gott herunterfährt zum Nachseher, ob die wirklich so schlimm sind. Jetzt ist der Heilige Geist ausgegossen, wie eine Lufthülle über die ganze Erde. Gott ist jetzt durch den Heiligen Geist an jedem Ort der Erde gegenwärtig. Und jetzt kann auch an jedem Ort der Erde ein Mensch sofort gerettet werden, weil er sofort den Zugang hat. Es ist jetzt etwas Allumfassendes, seit Pfingsten geschehen. Jeder Mensch kann gerettet werden, an jedem Ort der Erde. Darum sagt auch Gott, er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommen. Jetzt haben wir ein allumfassendes Evangelium. Wir haben einen allumfassenden Zugriff und die Möglichkeit, dass jeder Mensch an jedem Ort gerettet werden kann. Das ist ungeheuer. Und jetzt ist der Geist ausgegossen, aber die Bibel sagt, er konnte vorher nicht ausgegossen werden, bevor der Herr Jesus nicht im himmlischen Heiligtum war und durch sein Blut diese volle Erlösung vollzogen hat. Vorher ging das gar nicht. Wieso? Jetzt verstehen wir auch. Jetzt kann ich die Bibel nicht lesen, indem ich Altes Testament lese und so tue, als wäre das genau gleich wie bei der Gemeinde. Ich kann auch nicht die Evangelien lesen und so tun, als wäre es gleich wie bei der Gemeinde. Jedem normalen Bibelleser fällt es auf. Wenn der Heilige Geist über einen Gläubiger kommt, zum Beispiel über den Stephanus, dann lässt er sich als Märtyrer abschlachten. Er betet für seine Feinde, er segnet sie, er bittet Gott sogar um Vergebung für seine Feinde, wenn der Heilige Geist über jemanden kommt. Als der Heilige Geist über Simson kam, hat er einen Kinnbacker von einem Esel genommen, hat 3000 Philister totgeschlagen. Ist doch wohl ein kleiner Unterschied, oder? Der Jesus sagte in Matthäus 5, liebet eure Feinde. Wenn dir jemand auf die linke Backe schlägt, halt ihm die rechte hin. Widerstehe dem Bösen nicht, betet für sie, segnet sie. Im Psalm 137, wo es um Jerusalem geht, sagt der Psalmist, nimm die Kinder deiner Feinde und zerschlag ihren Schädel am Felsen. Das ist ein Unterschied. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Der Unterschied ist das Kommen des Heiligen Geistes als Geistes der Sohnschaft. Und in dem Moment, wie der Heilige Geist ausgegossen war, hast du das neue Speisopfer, die neue Errettung, die perfekte Errettung. Du hast letztendlich, das Neue ist jetzt da. Und jetzt hast du völlig andere Dimensionen. Wisst ihr, wenn ein Petrus zum Beispiel so völlig versagt und der Herr Jesus verleugnet im Neuen Testament, und man muss das natürlich beachten, sagt die Bibel sogar, wenn du dich dermals einst bekehren wirst. Und da steht im Grundtext wirklich das Wort für bekehren. Das heißt, da war die Wiedergeburt noch nicht geschehen. Und als Pfingsten der Heilige Geist über ihn kam, da ist die Wiedergeburt geschehen und da hast du einen völlig anderen Menschen. Vorher, vor dem Empfang des Heiligen Geistes, hast du einen Feigling. Großer Mund und dann aber ein Feigling, wo es hart auf hart geht, auf Liter. Und danach steht er hin und es ist ihm völlig egal, ob sie ihn umbringen. Er ist plötzlich mit einer Kraft erfüllt, die atemberaubend ist. Jetzt kam der Heilige Geist über ihn. Und das ist seit Pfingsten, seit der Ausgießung des Heiligen Geistes möglich. Aber er konnte vorher nicht. Wisst ihr, und wenn man jetzt, ich möchte da nicht groß drauf eingehen, wenn man letztendlich das sich näher ansieht, im Alten Testament war der Heilige Geist im König, im Priester und im Prophet. Und im Johannes 2, Vers 11 zeigt die Bibel aufgrund der Gaben, die hier gebracht werden, unter anderem Weihrauch, Myrrhe und diese ganze Gabe, zeigt die Bibel, dass der Jesus König, Priester und Prophet ist. Das vereinigt sich alles auf ihm. Aber im Alten Testament hatte der Heilige Geist nur König, Priester, Prophet und der Arbeiter an der Stiftshütte, zum Beispiel Bezalel. Und der Heilige Geist war nicht in den Juden drin, sondern er war außer der Elite, war er auf der Stiftshütte als Schechina, als Wolke und Feuersäule, die man sichtbar gesehen hat. Aber jetzt im Neuen Testament sagt die Bibel, Römer 8, Vers 9, wer den Geist nicht hat, ist nicht sein, ist der Heilige Geist in jedem Gläubigen. Jetzt versteht ihr auch in Apostelgeschichte 19, als Paulus die Jünger des Johannes des Täufers in Ephesus fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet, was er sie fragt. Er fragt sie nämlich, seid ihr wirklich gerettet? Seid ihr wirklich Gottes Kinder? Habt ihr den Heiligen Geist oder nicht? Das ist schön umschrieben, aber das fragt er. Und im Neuen Bund ist der Heilige Geist nicht mehr auf der Elite, nicht mehr auf der Versammlung. Wir haben schon Geschwister erklärt, dass sie eine Flamme auf der Versammlungssaal gesehen haben. Das ist zwar nett, aber es ist Unsinn. Und zwar, der Heilige Geist ist in uns. Er zieht in meinen Geist ein und das Feuer des Geistes ist jetzt in mir.
Und zwar ab der Sekunde, wo ich in den Heiligen Geist getauft werde, wo ich in den Leib Christi hineingetauft werde, wo ich gerettet werde, wo ich wiedergeboren werde. Dass das dann die Gläubigen verlieren, weil sie lau sind und dass sie die Innewohnung Jesu Christi nicht ausleben, das ist ein ganz anderes Thema. Aber Epheser 1, Vers 13 sagt, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sagt hier eindeutig, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, in der Sekunde, als ich zum Glauben komme, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lobe seiner Herrlichkeit. Das heißt, ich werde in der Sekunde, wo ich wiedergeboren werde, werde ich versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ich werde erfüllt mit dem Heiligen Geist, nur verliere ich es nachher im Laufe der Zeit, ich verliere es. Und darum sagt die Bibel, werdet voll Geistes. Ich muss dauernd mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das ist ein Dauerzustand. Der ist aber anders wie das, was man uns weiß macht, was ich da für Methode anwenden muss. Und das, was wir hier haben in Apostelgeschichte 2, ist eine Teilausgießung des Heiligen Geistes. Wer die Bibel genau liest, der stellt fest, dass in Joel 3 steht, ich werde meinen Geist ausgießen. Wenn man sie ganz genau liest, stellt man fest, dass in Apostelgeschichte 2 zitiert wird, ich werde von meinem Geist ausgießen. Das ist eine Teilausgießung. Wisst ihr, und Titus 3, Vers 4 sagt, in der Gemeindezeit ist der Heilige Geist reichlich über uns ausgegossen durch Jesus Christus. Darum ist es auch falsch, bei Erweckungen von Geistesausgießungen zu reden. Das ist falsch. Der Heilige Geist ist ein für alle Mal, für die gesamte Gemeindezeit, ausgegossen über alles Fleisch. Wenn der Herr Jesus die Gemeinde zu sich holt, zieht er nur der Heilige Geist zurück und dann ist die Gemeinde weg. Aber dann nimmt er ja als zweite Heilskörperschaft ganz Israel auf einmal an. Und aus dem Grund gießt er dann der Heilige Geist, nachdem die Gemeinde im Himmel ist, bei ihm ist, nochmals aus über ganz Israel. Zu Beginn des tausendjährigen Reiches. Und das ist die letzte Geistesausgießung aus Joel 3. Du hast in Joel 3 hast du zwei Geistesausgießungen. Die über die Gemeinde und die über Israel. Wenn man das jetzt schön sortiert, dann hat man ganz klare biblische Voraussetzungen. Das heißt, es wird noch eine einzige Geistesausgießung geben zu Beginn des tausendjährigen Reichs über Israel, wenn die Gemeinde in den Himmel eingezogen ist. Und dann wird Israel alle, der Überrest, dieses Drittel, an einem Tag gerettet werden. Jetzt sagt die Bibel, aber jetzt heute, wenn ich sage Pfingster, ich gedenke Pfingster, dann muss ich am 31.05.1974 gedenken, dem Tag, wo ich gerettet wurde. Ich muss sagen, dort habe ich den Heiligen Geist empfangen, dort habe ich der Herr in den Leib Christi hineingetauft, dort habe ich die Gotteskindschaft empfangen, dort habe ich mein Siegel empfangen. Und wir haben ja gesehen, dass Pfingster bedeutet, oder das Fest der Wochen bedeutet, der Erstling wird gebracht. Jakobus 1,18. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Wenn du gerettet bist als Gottes Kind, dann bist du biblisch gesehen ein Erstling. Du hast den Erstlingsgeist. Du hast den Geist der Erstlingschaft. Du bist ein Erstling. Du kannst alles, was im Neuen Testament über Erstlinge steht, auf dich beziehen. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, da kommt eine schöne Aussage. In 2. Mose 23, Vers 19 steht zum Beispiel, bringe die Erstlinge ins Haus Gottes. Bring die Erstlinge ins Haus Gottes. Wisst ihr, und dann siehst du, wenn jemand voll Heiligen Geistes ist, dann zieht es ihn zur Gemeinde. Wenn jemand nicht voll Heiligen Geistes ist, dann zieht es ihn vielleicht woanders hin. Und es kann 100.000 Spielarten haben. Dann zieht es ihn zu seinem Hobby, dann zieht es ihn zu seiner eigenen Interesse, aber nicht zu der Gemeinde. Wenn du aber ein wirklicher Erstling bist, wenn der Geist der Erstlingschaft dein Herz erfüllt, wenn du voll Heiligen Geistes bist, dann zieht es dich in die Gemeinde. Da kann man dich fast nicht mehr bremsen. Dann zieht sich zur Bibel, dann zieht sich ins Gebet, dann zieht sich zum Herr Jesus. Und zwar in dem Moment, wenn der Erstlingsgeist wirkt. Das ist normal. Und in 3. Mose 23, 19 sagt die Bibel, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der Erstling gehört dem Priester. Ja, wer ist denn der Priester, der für mich das Opfer dargebracht hat? Das ist der Herr Jesus. Wisst ihr, die meisten Gläubigen haben das noch nicht realisiert. Und zwar, wir sind Kinder Gottes, wenn wir den Geist der Sohnschaft empfangen haben. Der Heilige Geist ist der Geist der Sohnschaft. In der Sekunde der Wiedergeburt werde ich zum Kind Gottes. Jetzt sagt die Bibel parallel dazu, aber bin ich A, durch den Heiligen Geist ein Kind Gottes und bin parallel dazu Eigentum Jesu. Er ist mein Herr. Das sind zwei Dinge. Gott ist mein Vater und Jesus ist mein Herr. So sind alle Briefe aufgebaut. Und das bedeutet, ich habe jetzt jemand, dem ich gehöre. Ich habe jemand, der mir befiehlt. Ich habe jemand, bei dem ich mich in der Versammlung zu ihm hinauf versammle, dessen Befehle ich entgegennehme. Das ist ein Unterschied. Gott ist mein Vater. Wenn man also mal die Gebete der Bibel untersucht, wo die Bibel sagt, wann ich wie wo beten soll, dann werdet ihr feststellen, es gibt da so eine Grundregel. Keine Regel ohne Ausnahme, aber so eine Grundregel, die sagt, wenn es um Dinge der Kindschaft geht, dann gehe ich zum Vater im Himmel. Wenn es um Dinge des Dienstes geht, dann gehe ich zum Herrn Jesus. Ist interessant. Aber das alles geschieht in der Sekunde der Wiedergeburt. Bin ich ein Kind Gottes und gleichzeitig Eigentum Jesu. Ich bin nicht mehr Herr meiner selbst, sondern ich bin jetzt ein Sklave Jesu Christi. Wisst ihr, und jetzt könnte man ja mütig sagen, ach, wie schön ist das alles. Und ich möchte einfach hinzufügen, wenn wir nur das alles auch tun würden. Warum fehlen so viele Gläubige in der Versammlung? Das ist ganz einfach, weil sie nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, sondern weil sie mit dem Weltgeist erfüllt sind. Weil sie andere Dinge umtreiben. Das ist ganz einfach. Warum tun viele Gläubige, was ihnen passt, weil sie nicht realisiert haben, weil der Heilige Geist sie nicht erfüllt, was letztendlich es bedeutet, ein Sklave Jesu Christi zu sein? Da machst du dann Lebensentscheidung. Ich habe das vor allem bei Frauen. Darf ich mal die Frauen ansprechen? Ich habe Frauen verloren im Geschäft, die waren einen Millimeter vor der Bekehrung. Wisst ihr, was ihnen der Teufel geschickt hat? Der falsche Mann. Ich denke, ey, meiner Kollegin, dann hat er ihr den Mann geschickt und sie war glückselig. Sie hatte ein uneheliches Kind, war glückselig, dass sie jetzt einen Mann hat. Heute ist eine der unglücklichsten Frauen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich bin eher hier schwäbisch-genannt zurückhaltend, ich will jetzt nicht sagen nobel, aber irgendwann frage ich sie mal, wäre es nicht besser gesagt, du hättest dich bekehrt, anstatt den zu heiraten? Das ist ja schon ein hartes Brot, wenn man das jemand sagt. Aber du merkst, eindeutig. Wisst ihr, das ist das Problem. Die Bibel geht einfach davon aus, der Geist der Sohnschaft, wenn ich den empfange, dann verändert sich das Leben vollständig. Und das will der Teufel verhindern, darum schickt er uns andere Dinge. Und jetzt sagt die Bibel, ehre Gott mit den Erstlingen. Ehre ihn. Das heißt, wir müssen Gott ehren, indem wir einen Teil unseres Lebens so führen, dass wir Gott unsere Zeit zu Füßen legen, was wir ein Mittel haben, dass wir einfach Gott das auf den Altar legen. Und der entscheidet, was wir mit tun. Das ist seine Sache. Da können Menschen schlecht dazwischen reden, das ist Gottes Sache. Und was mich ungeheuer dann auch beeindruckt hat, ist 4. Mose 3, Vers 12, auch wieder im Schattenbild, wo die Bibel nochmal erklärt, was mit den Erstlingen ist. Sieh, ich selbst habe die Leviten aus der Mitte der Kinder Israels genommen, anstelle aller Erstgeburt, die den Mutterschoß durchbricht bei den Kindern Israel, sodass die Leviten mir gehören. Denn alle Erstgeburt gehört mir. Und jetzt sagt die Bibel 1. Petrus 2, Vers 4, dass die Leviten des Neuen Bundes, die Priester des Neuen Bundes, geistliche Opfer darbringen, um Jesus Christus zu verherrlichen. Wisst ihr, was die jetzt tun? Die fangen jetzt nicht an, die Leute neue Regeln einzubläuen. Die fangen nicht an, die Leute unter Druck zu setzen, sondern die zeigen ihnen ganz einfach, du bist verloren, du bist ein Kind der Hölle, du bist vollständig rettungslos verloren. Es gibt einen Retter für dich, der Herr Jesus, wenn du ihn aufnimmst, wenn du seine Erlösung annimmst. Die bringen ihnen das vollkommene Opfer. Wenn du dieses vollkommene Opfer für dich annimmst, mit allen Konsequenzen, dann wirst du wieder geboren, dann wirst du gerettet, dann empfängst du den Heiligen Geist, dann erlebst du Pfingsten und dann ist dein Problem gelöst. Dann hast du alles, was du brauchst zum Leben und zum Sterben, egal wie hart der Kampf ist. Der Kopf ist trotzdem hart. Aber du hast alles. Du hast eine Vollausrüstung. Und das ist das, was mir auch die Leute sagen müssen. Gell? Und die Erstlinge sind letztendlich Leute, die priesterlich dem Herrn Jesus dienen und das Opfer Jesu den Menschen bringen. Wisst ihr, was habe ich den Menschen zu bringen? Nichts. Gar nichts. Ich habe den Menschen nichts zu bringen, außer dem Opfer Jesu. Und die Wirkung, wenn ein Mensch das Opfer Jesu annimmt, ist, dass der Heilige Geist über ihn kommt, dass er in einem Geist zu einem Leib getauft wird, dass er in derselben Sekunde gerettet wird, versiegelt wird mit dem Heiligen Geist und Gottes Kind ist, nämlich ein Kind Gottes, des Vaters und des Sklaven Jesu Christi. Das passiert im Bruchteil der Sekunde und das passiert am Pfingsten. Wieder von daher kann man einem Ungläubigen schon sagen, Pfingsten ist mit für mich das Wichtigste, was es gibt. Das einzige Fest, wo Paulus sagt, zu Pfingsten will ich in Jerusalem sein. Zu sagen, Pfingsten war für mich die Errettung. Es war für mich die Erlösung. Da habe ich Jesus angenommen. Da kam der Heilige Geist in mein Herz. Da bin ich gerettet worden. Da hat mich der Herr Jesus gerettet. Von daher hat man hier ein ungeheures, wie soll ich sagen, Potenzial. Jetzt sagt die Bibel in Johannes 16, Vers 7, ich möchte nochmal das aufgreifen, sagt er, was passiert, wenn der Heilige Geist kommt? Wisst ihr, das ist ja manchmal schwierig. Was ist jetzt Wirken des Heiligen Geistes und was ist nicht Wirken des Heiligen Geistes? Und die Bibel gibt eine ganz einfache Regel. Sie sagt, wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Wo der Heilige Geist wirkt, straft er Sünde. Ist gar keine Frage. Und du kannst auch in der Kirchengeschichte nachvollziehen, wo das Wirken des Heiligen Geistes zurückging, hat man Sünde toleriert. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Luther hat zum Beispiel, aber der Luther bei weitem nicht der Erste, haben schon die Kirchenväter gemacht, Luther hat zum Beispiel dem Landgraf Philipp von Hessen praktisch eine Zweitehe gestattet. Zu seiner alten Frau hat er ihn eine Junge gestattet, glaube ich, 19-Jährige. Die hat er geheiratet. Und dann ging sogar Luther so weit, dass er gesagt hat, dass das nicht rauskommt, da muss eine kräftige Lüge her. Wisst ihr? Aber wenn der Heilige Geist wirkt, dann wird die Sünde gestraft. Zum Beispiel der Johann Tobias Beck, dieser große Theologe aus Balingen, der ja der Kopf lehrmäßig der Heiligungsbewegung war, oder der Dogmatiker hinter der Heiligungsbewegung, er hat seinem Landesfürsten Paul in Bad Mergentheim, der hat gemerkt, dass da die Sitte etwas lockerer werden. Hat er am Sonntag in der Predigt hat er mal das Ding angesprochen. Und zwar der Johann Tobias Beck hatte ja keine Hemmungen. Gell? Er hat ja das ziemlich deutlich angesprochen. Dann hat ihn der Landesfürst vorgeladen. Aber der Johann Tobias Beck war ein Mann voll Heiligen Geistes, der das Schwert des Geistes führen konnte. Und der Landesfürst sagte, was fällt ihm ein, hier so mich bloßzustellen? Und da sagt er, euer Durchlaucht, irgend sowas. Auf jeden Fall, das Schwert des Geistes ist zweischneidig. Dann hat er gesagt, es schlägt nach unten und nach oben. Und heute hat es nach oben geschlagen. Ich will es nur zeigen, wenn der Heilige Geist wirklich wirkt, dann wird die Sünde gebrandmarkt. Dann geht man hin und sagt, Sexualität vor der Ehe ist Sünde in Augen der Bibel. Ist Unzucht. Das sagt man. Betrug, das Finanzamt zu betrügen, ist Unzucht. Die Bibel klassifiziert das eindeutig. Die Bibel sagt ganz klar, was Sünde ist und was nicht Sünde ist. Die Bibel sagt zum Beispiel, was jetzt auf dem Kirchentag passiert ist, dass Nikolaus Schneider, der Präses der evangelischen Kirche, sagt, keine Kirche hat das Absolutheitsmonopol. Keiner kann sagen, ich habe Recht. Entschuldigung, hat der Herr Jesus sich geirrt, wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Alle anderen Religionen führen in die Hölle und nur das Evangelium zu Gott. Wisst ihr, wenn man das tut, dann haben wir praktisch wieder die Sünde begangen des Götzendienstes, die Israel begangen hat, indem er alle Türen aufmacht. Und der Herr Jesus sagt ganz klar, es gibt nur einen Weg zu ihm. Nur Heil in Christus. Wisst ihr, wenn der Heilige Geist wirkt, dann wird das auch auf der Leuchter gestellt. Du kannst das Wirken des Heiligen Geistes ganz klar erkennen, ob Sünde gebrandmarkt wird oder nicht. Und das Nächste, was die Bibel hier sagt, er wird überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er wird zuerst die Leute von der Sünde überführen, dann von der Gerechtigkeit. Dass vor Gott nur eine Gerechtigkeit gilt. 2. Korinther 5, 21. Nämlich das Opfer Jesu, was er getan hat. Dass du selber keine Werke bringen kannst. Dass du selber nicht mit Frömmigkeit etwas tun kannst, sondern dass du nur in Herzensdemut durch Buße und Glaube, wenn er dich anredet durch den Heiligen Geist, wenn er zieht durch den Heiligen Geist, und das ist ja der Vater, der dann zieht zum Sohn, dass du das Opfer mit dankbarem Herzen annimmst und so gerettet wirst. Und das Nächste, was er sagt, er wird dich überführen vom Gericht. Er wird dir klar machen, wenn du das Opfer Jesu ablehnst, gibt es keine Rettung für dich. Du wirst verloren gehen, du wirst in die Hölle kommen. Das wird der Heilige Geist auch tun. Kein Wischiwaschi, keine Hintertür. Bibel führt dann in Johannes 16 genau aus, wie das geht. Und dann sagt er in Vers 13, wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Das heißt, das Wort Gottes, weil Johannes 17 sagt, dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, wo der Heilige Geist wirkt, ist nie eine Abweichung vom Wort Gottes. Nie. Der Heilige Geist wirkt immer nur so, wie es in der Bibel beschrieben steht. Anders wirkt er nicht. Das ist auch das, wo plötzlich psychosomatische Reaktionen kamen, wie in der Esoterik, wo die Leute plötzlich rückwärts umfallen, in die Trasse fallen. Da muss man ja fragen, ist das der Heilige Geist oder nicht? Es ist ganz einfach. Die Bibel sagt, rückwärts fallen, 1. Mose 49 ist ein Zeichen, dass mich die Schlange gebissen hat. Rückwärts fallen, 1. Samuel 4 ist ein Zeichen, dass ich unter dem Gericht Gottes bin. Jesaja 28, rückwärts fallen, ist ein Zeichen, dass Gott mich richtet. Im Korintherbrief steht ganz klar, wenn ich Gott in der Tiefe begegne, dann falle ich auf mein Ehrgesicht, aber nicht auf der Rücke. Und ich werde nicht ohnmächtig, sondern ich werde im Gegenteil vollkommen klar sein, wenn die Bibel sagt, du wirst dann Kontrolle haben. Und die oberste Frucht des Geistes ist Selbstkontrolle. Das muss uns klar sein. Wenn der Heilige Geist wirkt, verliere ich nie die Kontrolle über meinen Körper, nie die Kontrolle über meinen Geist, nie die Kontrolle über meine Seele. Die Bibel sagt das ganz klar. Sie sagt en krataia. Und kratos ist im Griechischen das Wort, wir würden sagen, völlige Kontrolle. Und die Bibel sagt, der Jesus ist der, der Kontrolle hat. Und wenn der Heilige Geist mich erfüllt, dann habe ich völlige Selbstkontrolle. Dann verliere ich nie die Kontrolle über mich. Im Gegenteil. Das ist der Unterschied. Da siehst du das echte Wirken des Geistes. Und das Nächste, was die Bibel sagt, er wird mich verherrlichen. Wo der Heilige Geist wirkt, ist immer der Herr Jesus, sein vergossenes Blut, seine Tat, was er getan hat und sein großes Opfer, sein hohes Priestertum im Mittelpunkt. Und wo der Heilige Geist nicht wirkt, sondern der menschliche Geist, dort ist meistens halt dann das Seelische, das Menschliche. Aber wo der Heilige Geist wirkt, ist der Jesus im Mittelpunkt. Und von daher sieht man, wie wichtig Pfingsten ist. Wir müssen lernen, wie der Heilige Geist wirkt. Wir müssen lernen, was am Pfingsten passiert ist. Und wir müssen lernen, was sind die Folgen von Pfingsten. Zum Beispiel ein Wirken des Heiligen Geistes auf ganz klare Weise. Überführung von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Hineinführen ins Wort Gottes und Verherrlichung Jesu. Wo das der Fall ist, da habe ich den Heiligen Geist. Wo das nicht der Fall ist, habe ich vielleicht Wirke des Heiligen Geistes, vielleicht auch menschlicher Geist, vielleicht sogar Finsternis. Das kann man oft nicht unterscheiden. Aber wichtig ist, dass man das Echte kennt. Und in dem Moment, wie das geschah, brach das Reich Gottes in uns an. Darum sagt die Bibel, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Reich Gottes ist jetzt in uns, inwendig in uns. Es wird erst wieder auf der Erde sichtbar im tausendjährigen Reich, wenn der Jesus sichtbar wiederkommt auf der Ölberg, seine Füße auf der Ölberg setzt, das tausendjährige Reich anbricht. Dann ist das Reich Gottes wieder hier. Und man muss ganz klar sagen, jetzt ist das Reich Gottes inwendig in uns. Jetzt verstehen wir auch Johannes 18, wenn der Jesus sagt im 36. Vers, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich gehöre nicht zu dieser Welt. Warum die Bibel sagt, ihr Gläubige gehört nicht zu dieser Welt. Sobald ich der Geist der Sohnschaft empfangen habe, bin ich zwar mit meinem Körper, meiner Seele, mit allem hier, aber ich gehöre innerlich zu einer anderen Welt. Ich habe schon das neue Reich Gottes in mir. Und darum bin ich anders wie der Rest der Welt. Das kann man, wenn man den Heiligen Geist empfangen hat, nicht mehr verleugnen. Man kann nicht anders sein. Und was wunderbar ist, Römer 10, Vers 4, das mosaische Gesetz ist jetzt für mich erledigt. Christus ist das Ende des Gesetzes. Für einen Gerechten ist kein Gesetz auferlegt. Ich habe jetzt das Gesetz des Geistes des Lebens. Das, was der Heilige Geist in mir wirkt, ist jetzt der Normalfall. Ich muss nicht mehr das mosaische Gesetz minutiös halten. Weil es könnte keiner von uns mosaische Gesetz. Und die, wo es teilweise halten wollen, die scheitern jämmerlich. Wisst ihr, hier drinnen sitzt heute Morgen kein einziger, der nicht massiv gegen das mosaische Gesetz verstoßen hat. Ist euch das klar? Es sei denn, wir haben einen Freak hier, der tatsächlich Kleider hat aus einem einzigen Stoff. Lässt 5. Mose 22. Sobald ihr Kleider anhabt mit zwei Stoffen, habt ihr gegen das mosaische Gesetz verstoßen. Ich bin froh, dass ich das alles nicht mehr halten muss. Ich habe auch kein Geländer auf meinem Dach, wenn ich nämlich kein Flachdach habe wie in Israel. Wisst ihr, ich muss das nicht mehr halten. Und ich bin ganz froh, wenn ich 5. Mose 18 lese, wo die Bibel ganz klar sagt, wenn jemand Okkultismus getrieben hat, muss er gnadenlos sterben. Für den gibt es kein Zurück. Ich bin in ganz jungen Jahren einmal in eine okkulte Schiene reingefallen. Ich war dann so froh, dass der Jesus meine Sünde vergibt, mich von diesem Okkulten befreit hat. Nach mosaischem Gesetz wärst du erledigt. Das heißt, das ist die herrliche Wirkung, wenn der Geist der Sohnschaft in mich kommt Und das ist wichtig, da werde ich ja im Leib Christi hinzugetauft. Man muss die Bibel einfach pingelig lesen. Römer 7,4 beschreibt es so einfach. Sie sagt hier, also seid ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden. Ich bin tot fürs Gesetz. Durch den Leib des Christus. In dem Moment, wie ich gerettet wurde, wie ich der Geist der Sohnschaft bekam, bin ich in einem Geist zu einem Leib getauft worden. Ich bin in den Leib Christi hineingetauft worden. Jetzt gehöre ich zum Leib Christi und jetzt bin ich tot für das mosaische Gesetz, um nämlich ihm zu dienen. Jetzt gilt für mich nicht mehr das mosaische Gesetz, sondern die Gebote Jesu. Das ist ein völliger Unterschied. Und oft gehen die Gläubigen hin, vermischen altes, neues Testament, bringen alles durcheinander. Sondern jetzt gilt der neue Bund. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Da habe ich eine Stellung im himmlischen Heiligtum. Jetzt kann ich im Lichte wandeln und meine Sünde dauernd gereinigt werden. Jetzt kann ich vollständig mit Gott in Ordnung sein als Normalzustand. Und Johannes 4,24 sagt, jetzt kannst du endlich etwas tun, was du vorher nicht konntest, wo der Mensch ja instinktiv auch Sehnsucht hat. Da heißt, Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich kann jetzt Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wisst ihr, ich sitze da irgendwo, kein Mensch weiß, was sich bei mir innerlich abspielt und ich kann durch der Heilige Geist blitzschnell mein Herz nehmen und kann laut Hebräer 10,19 durch diesen lebendigen Weg bis ins innerste Heiligtum, bis zum Sühnedeckel, bis ins Heiligtum vorstoßen mit dem Herr Jesus, herrlichste Gemeinschaft haben und ich sitze vielleicht im Wartezimmer beim Arzt und kein Mensch weiß, was da passiert. Die ahnen nicht immer, was da passiert. Die ahnen nicht, dass ich derzeit mit dem Schöpfer des Universums in innigster Gemeinschaft stehe. Das geht durch den Heiligen Geist. Das ist problemlos. Das ist die herrliche Wirkung von Pfingsten. Ich kann das an jedem Ort der Welt. Johannes 15,1, bleibet in mir, ich kann jetzt bleiben. Ich kann im Lichte wandeln, ich kann bleiben. Ich muss nicht der Sünde dienen. Und 2. Petrus 1, Vers 3 sagt, als die Dynamis, die Kraft Gottes kam, nämlich der Heilige Geist, ist etwas passiert, das, was ich vorher beschrieben habe. Dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Das heißt, ich habe ja Vollausrüstung. Wisst ihr, was das heißt? Ich hatte schon solch üble Zustände, ich habe es ja schon mal erzählt, dass ich körperlich so am Ende war, ich musste Versammlung halten, dass ich also zur Tür reinkam, ich sehe mich heute noch, war die Stadthalle in Nürtingen, da ging es 3 Treppen runter. Ich war am Ende, ich war erledigt. Ich habe nicht gebetet, Herr, gib Segen oder lass dein Wort wirken. Wisst ihr, was ich gebetet habe? Herr Jesus, mach, dass ich nicht umfalle da vorne. Das war mein einziges Gebet. Aber ich hatte ja Vollausrüstung. Jetzt bin ich davor, ich habe mich nur festgehalten, habe die ersten 2 Sätze gesprochen und ich wusste, ich hatte innerlich Gewissheit, du musst heute hier predigen. In derselben Sekunde war das weg. Wo ich hinterher zu den Leuten gesagt habe, ich habe mich halten müssen, ich bin fast umgekippt. Die haben das nicht geglaubt. Ich habe Vollausrüstung. Ich kann in jedem Ort, wenn Gott will, diese Gabe, was Gott mir gegeben hat, das kann jeder von uns, die Gabe, die wir bekommen haben, das Maß des Glaubens, unser Arbeitsgebiet, kann in jedem Ort der Erde sofort wirken, wenn ich in Ordnung bin mit Gott. Ich brauche keine Vorbereitung, ich brauche keine Meditationen, keine Seminare, ist alles Unsinn. Entschuldigung, wenn ich mal so deutlich sage, Geldmacherei, ganz viel. Ich verstehe von Geld was, ich habe 41 Jahre auf einer Bank gearbeitet, wisst ihr. Wenn ich von was verstehe, dann vom Rubel. Ich weiß, wie der Mensch tickt. Entschuldigung, wenn ich so sage. Der Mensch ist unendlich gierig und die Bibel vergleicht es sogar mit Pornografie in 1. Thessalonicher 4 und sagt, Unzucht und Geldgier ist dasselbe. Wisst ihr, wenn ich sehe dann, wie die Gläubigen die anderen Gläubigen ausnehmen manchmal. Das ist auch der Grund, warum ihr, wenn ihr unseren Versammlungssaal verlasst, keine Opferbüchse seht. Genau aus dem Grund. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann wird auch das geregelt. Das ist der große Unterschied. Und hier siehst du einfach, Gott hat alles gegeben. Und jetzt kann die Gemeinde leben, jetzt können die Gläubigen leben. Gott wirkt jetzt und nicht mehr das menschlich-fleischliche, was wir hier tun. Jetzt sagt die Bibel halt was ganz Einfaches und das gehört auch zu Pfingsten. Nachdem der Heilige Geist in mich kam, Epheser 4, Vers 30, können wir ja sagen, Herr Karl Hörmann, dann hör doch auf mit Predigen, das ist ja alles bestens. Wir haben doch alles, schreibt es einmal auf den Zettel, dass jeder weiß, dann soll es jeder jeden Morgen durchlesen, das ist ja alles bestens. Das Problem liegt tiefer. Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Ich kann den Heiligen Geist betrüben. Wisst ihr wie? Durch Sünde. Jesaja 59 sagt, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu helfen, sondern er hilft nicht, weil wir unsere Sünde nicht wegräumen. Und das ist das Problem. Wenn ich die Sünde nicht wegräume, dann kann Gott mich nicht benutzen. Ich habe gestern in Weimössinger das gemacht, was ich bei uns auch mal gemacht habe mit Jesaja 6. Und beim Jesaja ist ja auffällig in Kapitel 6, dass der Jesaja ein gesegneter Gottesmann war. Und trotzdem konnte ihn Gott nicht senden. Ein gesegneter Mann, der mit Vollmacht gehandelt hat, er konnte ihn nicht senden. Und dann begegnet der Jesaja der Heiligkeit Gottes. Und dann schreit er, wehe mir, ich bin ein Mann von unreinen Lippen. Wenn du der Heiligkeit Gottes begegnest, wenn der Heilige Geist in deinem Herzen volle, freie Bahn hat, dann wirst du deine Wunschstelle sehen. Beim einen sind es die unreinen Augen, beim anderen die unreinen Gedanken, beim anderen die unreinen Wünsche. Und unrein ist nicht nur sexuell, sondern das betrifft alles. Alles, was Gott nicht meint. Und in dem Moment, wie der Jesaja das dann erlebt, dass Gott ihm das vergibt, es wegräumt, fragt Gott, wen soll ich senden? Sagt er, mich. In dem Moment bist du fähig, gesandt zu werden. Wisst ihr, und das einzige Problem ist, ich darf der Heilige Geist nicht betrüben, dass Gott mich benutzen kann. Das ist alles. Ich muss mit der Sünde brechen in meinem Leben, und zwar vollkommen. Sonst wird der Heilige Geist nicht, sonst wird er hier letztendlich betrübt und zieht sich zurück in meinem Herzen. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Man kann das jahrelang tun. Das geht schon. Bloß wo man dann endet im Ende, das ist die andere Seite. 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Den Geist dämpft nicht. Wisst ihr, wie man den Geist dämpft? Betrübt wird er durch Sünde. Gedämpft wird er, indem er nicht gehorsam ist. Kennt ihr das? Der Heilige Geist wirkt in deinem Herzen beim Bibellesen. Der Herr Jesus geht durch den Heiligen Geist in dein Herz rein und gibt dir ganz klare Direktive, was zu tun ist. Kennt ihr das? Ich kenne das. Und dann plötzlich kommt der Karl Hermann und sagt, oh Herr, ich denke, das wird gefährlich. Dann sage ich, du weißt, wie schwach ich bin. Erlasse mir hier den Gehorsam, ich will es nicht tun. Kennt ihr das? Wer hat das nicht getan? Hat doch jeder schon getan, oder? Sind wir doch herrlich. Wisst ihr, was es ist? Das ist ein Dämpfer des Geistes. Interessant ist, wenn das nächste Mal der Herr Jesus zu mir redet, ist das Reden nicht mehr so laut. Nicht mehr so deutlich. Und ich habe schon viel mehr Hemmungen und Schwierigkeiten, das nächste Mal gehorsam zu sein. Und da kann man ja nur anfangen, gehorsam zu sein. Man muss mit der Sünde brechen und beginnen, gehorsam zu sein. Und dann hat man freie Bahn. Und das Nächste, was er sagt, was wichtig ist, nachdem Pfingsten ja geschehen ist, beim wahren Gläubiger, Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wenn ich im Geiste wandle, einfach im Heiligen Geist, wenn der Heilige Geist mir Erweisung gibt und da drin wandle und dem Herrn nachfolge, dann wird das Fleisch nicht aufbegehren und mich zur Sünde verleite, wie wenn ich wirklich dem Herrn nachfolge. Das ist eine Übung, das muss man sich angewöhnen. Das ist eine dauernde Entscheidung, wo der Heilige Geist anklopft das Herz oder was tut, wo der Herr Jesus sagt, lass das und ich bin gehorsam und dann beginnt man im Geist zu wandeln. Und das nächste, Epheser 5, Vers 18, das ist so einfach. Eigentlich ist es einfach. Man muss nur tun. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Heiligen Geistes. Wisst ihr, das ist ein wichtiger Punkt. Hier steht, nimm kein Alkohol. Ich sage es einmal in meinen Worten, was gemeint ist. Nimm keine Ersatzbefriedigung. Dulde nicht, dass es deinem und meinem Leben etwas gibt, das wichtiger ist wie der Herr Jesus. Dulde nicht, dass du durch irgendetwas größere innere Zufriedenheit empfängst als durch der Herr Jesus. Das ist hier gemeint. Und dann sagt die Bibel ganz einfach, wie geht mir eine Herzenshaltung, wo der Herr mein Ein und Alles ist? Vers 19, da steht im Griechischen Partizip Präsens Konstruktion aktiv. Partizip ist ja, also ich kann jetzt sagen, ich predige oder sage, ich bin predigend, das ist Partizip. Präsens heißt, ich bin gerade dabei, aktiv, ich tue es. Und da steht es praktisch, dass man auch übersetzen könnte, werdet voll Geistes, zueinander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern reden, singen, spielen dem Herrn in eurem Herzen. mir hat es jetzt deutsch richtigerweise übersetzt, indem er das tut. Das heißt, indem er ganz einfach hingeht und sich mit geistlichen Dingen beschäftigt, mit geistlichen Liedern, und zwar im Herzen. Indem im Herzen dieser Klang ist, indem er Gott, dem Vater, Dank sagt für alles im Namen unseres Herrn Jesus, indem er sich einander unterordnet, auch die Ordnung einer Gemeinde, aber auch untereinander als Brüder und Schwestern, indem er einfach eine bestimmte geistliche Haltung einnimmt. Und dann erzählt der Paulus minutiös den Epheser, was sie tun sollen, wie man sich als Frau unterordnet, wie man sich als Mann im Beruf unterordnet, wie man hier letztendlich wandelt. Und sobald ich die biblische Ordnung einfach eingehend da drin lebe und mich um das drehe, dann beginne ich im Geist zu wandeln, dann beginne ich dauernd mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, weil der Heilige Geist, der ja da ist, Bahn hat. Wisst ihr, der Heilige Geist, Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nicht, dass da von jemand von außen etwas eingießt. Das habe ich auch mal geglaubt, das ist ein Irrgedanke. Sondern der Heilige Geist ist in meinem Geist, und zwar in Fülle vorhanden. Nur, wer vollkommen leer ist, ist mein Seelenbericht. Und in dem Moment, wie ich die richtige Glaubenshaltung einnehme, und die Bibel sagt, der Heilige Geist ist der Geist des Glaubens, 2. Korinther 4, 13. Ich kann durch Glaube das auslösen, sobald ich in meinem Seelenbereich Raum schaffe, Luft schaffe und hier die ganze Erlösung für mich kindlich annehme, überflutet der Heilige Geist aus meinem Geist heraus mein ganzer Seelenbereich, ich werde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also kannst du überall an jedem Ort der Erde mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, ob ein Mensch dabei ist oder nicht. Ist doch herrlich. Ich habe alles in mir, ich muss es nur anwenden. Und jetzt kommt eben der entscheidende Punkt. Wenn das passiert, dann passiert etwas. Wenn der Heilige Geist wirklich der Herr Jesus verherrlicht, dann hast du eine Leidenschaft in deinem Leben. Jesus. Wenn du deine Bibel druckst wie der Menge, dann schreibst du vorne rein, suche Jesus und seinem Licht, alles andere hilft dir nicht. Wenn Menschen zu dir kommen, dir die Ohren voll jammern, sagst du, im Prinzip brauchst du bloß eins, der Herr Jesus. Wisst ihr, dann hast du aber eine tiefe Überzeugung, dass ein Mensch wirklich nichts braucht als der Herr Jesus. Keine Tricks, keine Anwendungen, keine Konferenzen, sondern er braucht ihn, eine Person. Und dann wird der Heilige Geist in dir beginnen, der Herr Jesus zu verherrlichen. Dann wirst du die Bibel lesen und wirst so fasziniert sein, dass du nicht mehr aufhören kannst. So wie es in Jesaja 33 steht, du wirst den König in seiner Schönheit sehen. Es wird dir die Luft wegbleiben beim Bibellesen, was der Herr dir zeigen wird durch den Heiligen Geist, was du vom Herrn Jesus sehen wirst. Wenn du plötzlich mal siehst, dass in ihm alle Opfer dargestellt sind. Wenn du siehst, dass wenn einem Opfer die Haut abgezogen wurde in Israel, dass es bedeutet, dass der Herr Jesus im Kreuz von Golgatha so zerstört wurde, dass er nicht mehr aussah wie ein Mensch. Wenn du plötzlich die Zusammenhänge siehst, dann wirst du anbetend auf die Knie sinken, ob diesem großen Herr. Und dann wird etwas passieren, und das ist das, was ich mir wünsche. Das Pfingste, das du erlebt hast, wenn du wirklich gerettet bist. Das Pfingste dann zu 2. Korinther 9, 15 führt, dass letztlich das Gleiche in meinem und deinem Herzen passiert. Dort sagt nämlich der Apostel, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Und die unaussprechliche Gabe ist nicht der Herr Jesus, das ist der Geist der Sohnschaft. Römer 8, Vers 15. Natürlich ist das letztendlich auch der Herr Jesus, weil er durch den Geist der Sohnschaft in dein Herz einzieht. Aber hier sagt die Bibel, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft. Hiothesia heißt Annahme an Sohne statt der Adoption, indem wir rufen, Abba Vater, jetzt bin ich Gottes Kind und gleichzeitig Sklave Jesu Christi. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes, Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Jetzt habe ich im Herrn Jesus alles. Wisst ihr, das bricht dann in meinem Herzen hervor. Ich kriege den Geist der Sohnschaft, diese unaussprechliche Gabe, die Gott mir gegeben hat, die Errettung, die Annahme an Sohnestatt. Und jetzt wohnt der Herr Jesus in meinem Herzen. Ich bin jetzt sein Miterbe. Wisst ihr, dann kannst du nur noch beginnen zu danken. Bei meiner Taufe oder kurz vorher kam ich mit so alten Brüdern zusammen. Und einer dieser alten Brüder sagt immer, wer im Feuer geboren ist, mag im Rauch nicht leben. Und das ist schon mir hängen geblieben. Und da ging so ein Wahlspruch rum, das Jammerlied hat aufgehört, gelobet sei der Herr. Wisst ihr, es passiert alles. wenn ich voll Heiligen Geistes bin. Wenn das, was am Pfingsten bei mir passiert ist, dass der Heilige Geist in mich eingezogen ist, wenn ich meinen Zellenbereich aufmache und vollkommen mir Jesus überlasse, dass er mich mit dem Heiligen Geist überfluten kann. Wisst ihr, und dann hört auch die Rechtgläubigkeit im Sinne von Neo-Orthodoxie auf, dass ich alles besser weiß. Und wisst ihr, dann plötzlich wirst du ein Sklave Jesu Christi. Dann wirst du ein Nachfolger, dann gehst du hin, wohin er will. Und dann wird Gott verherrlicht, dann kommt dein Leben zur Ruhe. Und mit dieser Herzenshaltung, mit so einem Herz, das vom Heiligen Geist beherrscht ist, dann kannst du auch sterben, wenn Verfolgung kommt. Wenn du wissen willst, wie das geht, lies das Heftle von Michael Sattler. Lies in der Kirchengeschichte, in der Bibliothek vom Pfarrer Haus, die Väter der Christenheit. Lies der Eusebius-Kirchengeschichte, wo sehr, man kann sterben mit diesem Herz, das vom Heiligen Geist erfüllt ist. Aber was nur für uns heute wichtig, fast wichtig ist, man kann auch leben. Man kann auch leben in einer gottlosen Gesellschaft. Man kann leben in einer Gesellschaft, wo die Finsternismächte die Gesetzlosigkeit zum Normalzustand erhoben haben. Wo letztendlich es immer schlimmer wurde, kann man leben. Man kann leben ohne Verzweiflung. Man kann leben mit einem fröhlichen Herzen, wenn alles drumherum elend ist. Wisst ihr warum? Weil das Wichtigste in meinem Leben geschehen ist. Da Jesus ist mein Herz eingezogen, hat mir der Geist der Sohnschaft gegeben. Ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist, ich bin ein Gotteskind. Ich bin ein Kind Gottes des Vaters und ein Sklave Jesu Christi und mehr brauche ich nicht. Wenn das der Fall ist, dann ist gewonnen. Und der Teufel wird dich anlügen, der wird mich anlügen, um dir einzureden, das reicht nicht, du brauchst mehr. Das andere ist wichtig. Das wird er tun. Er wird uns anlügen und wird uns verrückt machen, so lange, bis wir das glauben. Und dann wird der Herr uns schwere Wege führen, bis wir endlich selber erleben wie die Jünger auf dem Berg Tabor, wo sie auch rumgesponnen haben, darf ich es mal so hart sagen, wo ein Petrus Hütte bauen wollte für einen Elia und dabei ging es nur um die Person Jesu. Und dann, als Gott der Vater ganz deutlich mit ihnen redet, dann brechen sie zusammen. Und wenn das Gott tut, wisst ihr, was dann passiert? Dann haben sie ihre Augen erhoben und dann heißt es ganz einfach, sie sahen nichts als Jesus allein. Und wenn der Heilige Geist wirkt, siehst du nichts als Jesus allein. Wenn der Heilige Geist nicht wirkt, siehst du alles andere. Dann siehst du Gaben, dann siehst du Vollmacht, dann siehst du Musik, dann siehst du Action, dann siehst du Reisen, dann siehst du wunderbare religiöse Dinge. Aber wenn der Heilige Geist voll wirkt, dann siehst du nur noch Jesus allein. Das wünsche ich uns. Pfingste in diesem Sinne. Dann habe ich auch keine Angst für die nächsten 2 Tage. Dann werden die Feiertage geistlich verlaufen. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Gnadentag, dass du bereit warst und dass wir auch gedenken dürfen, was es dich gekostet hat, dass Pfingsten geschehen konnte, was es dich gekostet hat, dass der Erstling geschaffen werden konnte, was es dich gekostet hat, dass du den Geist der Sohnschaft ausgießen konntest in unsere Herzen, was dich für furchtbare Erniedrigung und Qualen gekostet hat, der Fluch der Sünde auszulöschen. Wir beten dich an für dein kostbares und teures Blut, das der Weg frei macht, dass dein Geist in unsere Herzen einziehen kann. Wenn jemand in unserer Mitte ist, der noch nicht mit der Sünde gebrochen hat, dann erbarme dich, dass er bricht, dich aufnimmt und dass letztendlich du zum Ziele kommst, dass du ihn retten kannst und dass der Geist der Sohnschaft in ihn einzieht. Und uns, Gläubige, erbarme dich, dass wir deinen Heiligen Geist nicht mehr betrüben, dass wir deinen Heiligen Geist nicht mehr dämpfen, sondern dass wir letztendlich gehorsam sind und voll Heiligen Geistes leben, dass wir begreifen, was für eine unaussprechliche Gabe es ist, dass du uns der Geist der Sohnschaft gegeben hast. Wenn wir unsere Herzen ihm öffnen, dass der Heilige Geist hier Raum hat, dass dann nur noch du im Mittelpunkt unseres Lebens stehst und dass du verherrlicht wirst. Und das möge geschehen. Amen.